das, was mich hierher gebracht hat, ist nur meine Intuition und nicht irgendwelche vernünftigen Gedanken. Irgendwie wirkt es auf mich sehr logisch, ne? Wenn ich irgendwie als Kind nach außen hin so eine große Unsicherheit verspüre und nicht so richtig weiß, wie ist heute mein Umfeld so drauf, dass du dann natürlich nach innen gehst und dir so seine eigenen Luftschlösser baust und ein bisschen in deiner eigenen Welt lebst. Ich glaube auch, dass das eine totale Berechtigung haben wird, dass wir bald mit KI-Songs zugespammt werden. Das geht nicht mehr. Weil es Menschen gibt, für die ist das einfach nicht so wichtig. Und das ist ja auch okay. Positive Gedanken heißen nicht, sich Sachen schön zu reden. Aber wenn ich ein bestimmter Mensch sein will, glaube ich, dann muss ich dieser Mensch in meinem Kopf werden. Ich kann nicht quasi als, sagen wir mal, der alte Mensch der neue Mensch werden. Also ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst alle anders zu mir sein, damit ich mir Fehler eingestehen kann.
Ich muss bekennen, dass das heutige Gespräch ein ganz besonderes für mich ist. Denn ich bin absoluter Fan bei unseres heutigen Gasts. Tim und seine Musik begleiten mich schon sehr lange und haben mich irgendwie durch meine Jugend getragen. Umso stolzer bin ich, dass er heute unser Gast ist und uns seine Geschichte erzählt. Tim hat eine nicht ganz einfache Kindheit hinter sich, in dem vor allem das Thema Einsamkeit eine große Rolle gespielt hat. Es geht um den Umgang mit dem Alleinsein, das Entwickeln einer Persönlichkeit und die Frage, was will ich später mal werden und wie komme ich dahin? Tim macht uns in dieser Folge klar, dass alles möglich ist, wenn man bereit ist, Opfer zu bringen und immer an sich zu glauben. Freut euch auf eine Folge mit einer unglaublichen Tiefe und einem Menschen, der so reflektiert ist, wie ich das selten erleben durfte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Wie geht's?
Das ist Wie geht's? Tim Bensko.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht's mit Robin Gosens und mit mir Nils Stratmann und mit unserem Gast heute, der, was ich gar nicht vorher wusste, extrem viel sowohl mit Robin als auch mit mir gemeinsam hat. Nicht nur darüber wollen wir sprechen, sondern auch über sein Leben, über seine Höhen und Tiefen. Bevor wir aber dazu kommen, wie immer an dich, Robin, die Frage, wie geht's?
Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag da in die Runde. Ich komme quasi frisch geschwitzt aus dem Training und in diesen Podcast reingehüpft. Deswegen geht's mir gut. Ich bin glücklich, weil so Training und Sport machen tut einem ja immer ganz gut und der Seele auch. Von daher sitze ich hier als glücklicher Mann vor euch und kann deswegen nur fragen, Tim, wie geht's dir denn? Schön, dich hier zu haben.
Ich verspüre direkt ein bisschen Druck, weil ich heute noch kein Training gemacht habe.
Verstehe ich.
Das ist so geht's mir jetzt auch. Direkt durchgespielt, was ich heute noch so machen muss. Ich muss noch Sport machen.
Man muss auch dazu sagen, also wir sitzen hier in einem wunderschönen Studio irgendwo in Berlin-Kreuzberg. Es ist alles sehr schick, mit Pflanzen gehalten und so weiter. Und Robin sitzt uns gegenüber in so einem Gamerstuhl und sieht einfach mit dem noch verschwitzten Haar, sieht total verwegen aus. Also er reibt uns diesen Sport, den er gemacht hat, auch richtig, richtig unter die Nase.
Ja, das war nicht meine Intention, aber ja, wenn ich jetzt dazu beitragen kann, dass der Tim oder vielleicht auch du, Nils, im Anschluss direkt die Laufschuhe anzieht, dann mache ich das gern.
Das wird heute Abend passieren. Ey, aber ich gebe nochmal Rückmeldung dann.
Tim, wenn wir schon beim Sport sind, ne? Ich meine, wir wollen ja hier auch Tacheles reden, wir wollen über die Höhen und die Tiefen sprechen und auch über Fehler, die man gemacht hat. Und da müssen wir direkt bei dir einen Fehler ansprechen. Was war los bei der Challenge Rot?
Also das ist ein ganz spannendes Thema für mich in meinem Leben. Ich habe irgendwann, als ich sehr, sehr viel jünger war, habe ich mir so ein paar Sachen ausgedacht, die ich im Leben so erreichen möchte. Mir ist vor ein paar Jahren aufgefallen, dass ich das eigentlich alles irgendwie aus Versehen ist das passiert. Also so, ich wollte ein Album machen, ich wollte heiraten, ich wollte ein Kind haben und ich wollte einen Marathon unter 4 Stunden laufen. Was jetzt eigentlich, wenn man ein bisschen sportlich ist und ein bisschen regelmäßig trainiert hat, keine Riesenhürde ist. Ja? Und dann bin ich letztes Jahr, habe ich beschlossen, dass ich bei der Challenge Rot in der Staffel mitlaufe. Das ist ein Triathlon, der größte Triathlon der Welt. Mein Kumpel Lukas wollte Rennrad fahren, 180 Kilometer. Und dann haben wir noch eine Schwimmerin gefunden, die für uns die 3,8 Kilometer geschwommen ist. Und ich sollte den Marathon laufen. Und ich bin den halt so ein bisschen verletzt gelaufen. Also mir hat da irgendwas im Oberschenkel, was nicht so richtig klar war, was das jetzt ist. Ich habe gehofft, es läuft sich raus. Es endete damit, dass ich sehr schnell war für meine Verhältnisse. Also irgendwie so bis Kilometer 33 war ich also sowas von unter der Zeit, die ich laufen wollte. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal einen Schritt, weil einfach das so unglaublich wehgetan hat einfach. Und ab da war es eigentlich vorbei. Ich konnte dann nicht mehr loslaufen. Es war wirklich wie, als wäre mein Oberschenkel gebrochen und ich würde immer da reingehen. Und bin dann 9 Kilometer unter wirklich den schlimmsten Schmerzen meines Lebens in dieses Ziel gehumpelt. Und nur um das Ausmaß ein bisschen klar zu machen, ich habe stellenweise 18 Minuten pro Kilometer gebraucht. Aber also jetzt
kann man ein Bein gehumpelt quasi.
Kann man ahnen quasi, wie schmerzhaft das war. Das war wirklich nicht mehr witzig.
Ja gut, aber das stimmt. Wenn man gehumpelt ist, dann hast du die Strecke ja zumindest den Teil doppelt gelaufen. Aber du redest um den heißen Brei, du wurdest disqualifiziert.
Ja, das ist jetzt in so einer, das ist für mich völlig irrelevant. Ich habe das nicht für andere Leute gemacht, ich habe das für mich gemacht und ich habe ja da nicht an dem Wettbewerb teilgenommen, um irgendeine Platzierung zu erreichen. Ich wollte einfach meine Zeit laufen. Und der Witz ist, pass auf, der eigentliche Fehler war, dreiviertel Jahr vorher, habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal in meinen Kalender und blocke mir mal die Woche vor diesem Wettbewerb, damit da keiner auf die Idee kommt, mir da irgendwie ein Konzert reinzuschreiben. Geh in meinen Kalender und es ist wirklich kein Spaß. Ich hatte in meinem Kalender für das ganze Jahr 2024 einen Termin stehen und der war genau am Tag vor der Challenge Rot. Da musste ich wirklich am Arsch der Heide noch ein Konzert spielen am Tag davor. Das wiederum führte dazu, dass ich beim Briefing nicht dabei war. Ich wusste nicht, dass man keine Kopfhörer im Ohr haben darf beim Triathlon. Wusste ich nicht. Hättet ihr es gewusst? Nein.
Nein.
Und es ist doch niemand von den ganzen Menschen, mit denen ich da war, die das jedes Jahr machen, auf die Idee gekommen, mir das zu sagen. Die haben mich sogar noch quasi dazu motiviert, das zu machen. Und ich habe die nur drin, damit ich nicht immer auf meine Uhr gucke. Sondern weil meine Uhr mir dann sagt, du bist jetzt so und so schnell. Aber darf man irgendwie nicht, weil das irgendwie Hilfe von außen sein könnte.
Ja, inwiefern?
Ja, keine Ahnung, weil du könnte dir irgendjemand einen Ratschlag aufs Ohr sagen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Das war aber, also am Ende war das voll die witzige Szene. Ich laufe da so an diesem Kanal lang. Also keine Ahnung, so Kilometer 15, 16 glaube ich. Und plötzlich höre ich, also hat mir von der Seite meine Schwimmerin, die Kim, hat mir dann da so eine Wasserflasche gereicht, was man auch nicht darf. Und ich nehme die und in der Sekunde, wenn ich die greife, höre ich von hinten jemanden pfeifen, so richtig, richtig Hollywood-mäßig. Und dann kam da so eine Frau auf dem Fahrrad angefahren, wutentbrannt. Und hat mir, ich disqualifiziere sie jetzt, das geht ja alles gar nicht. Und was ist denn los? Erklär mir erst, was ich falsch gemacht habe. Meine einzige Sorge war, dass ich nicht weiterlaufen darf. Beziehungsweise, dass sie mir diesen, du hast ja da so einen Chip am Knöchel quasi. Und ich dachte, wenn sie mir den wegnehmen, das wäre kacke. Weil ich will ja eine offizielle Zeit haben. Ob das am Ende irgendeine Rangliste ist, ist mir egal. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, aber heißt das jetzt, ich kann jetzt einfach weiterlaufen? Und sie so, ja. Worüber reden wir dann hier? Die habe ich eine Minute diskutiert dann mit der Frau für nichts einfach.
Also Robin, wenn du irgendwann eine Dopingprobe hast, dann kannst du dich daran orientieren. So kommst du ungefähr aus der Nummer raus.
Den Tipp nehme ich auf jeden Fall mit. Ich hatte das in letzter Zeit zu oft, diese Dopingkontrollen. Sehr nervig. Die letzte war übrigens, nur so als kleine Side-Anekdote, war übrigens an einem Sonntagabend um 21 Uhr. Wir lagen gerade auf der Couch, endlich die Kinder im Bett. Auf einmal klingelt es an unserer Tür. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Auf einmal klingelt da einer, der sagt da in das Mikrofon rein, ja, ich bin von der NADA, ich muss eine Dopingkontrolle abnehmen und dürfte ich bitte hochkommen. Ja gut, und somit war dann der Abend gelaufen, ich saß dann 2 Stunden mit dem da im Wohnzimmer rum, der saß da wie Falschgeld rum und irgendwann so um 11.15 Uhr, kurz vor Mitternacht, konnte ich dann auch mal pinkeln und dann hat er sich wieder vom Acker gemacht, das war nicht ganz so schön. Aber naja, das gehört dazu.
Du gerade total die Party da geschmissen. Da Leute eingeladen, alle gerade gekommen.
Das ist ja geil.
Unangenehm.
Ja, sei froh, dass du kein Fußballprofi geworden bist, Tim.
Bin ich auch.
Bist du echt?
Ja.
Also vielleicht mal so als kleiner Hintergrund. Als ich vor gut einem Jahr mittlerweile zu Union Berlin gewechselt bin, war einer der ersten Nachrichten, glaube ich, die von Tim, die ich geöffnet habe. Und er schrieb, glaube ich, einfach nur eisern, wenn ich mich recht entsinne.
Ja. Passt zu mir.
Und von da an sind wir so ein bisschen in Kontakt gekommen und dann auch so geblieben, immer mal wieder hin und her geschrieben und habe dadurch dann natürlich auch erfahren, dass du so ein bisschen auch in der Union-Jugend rumgekickt hast und Teil dieser Union-Jugend warst.
Beschreibst rumkicken, beschreibst gut.
Ja, da können wir gerne gleich nochmal intensiver drauf eingehen, aber die Frage, die sich natürlich daraus ergibt, hattest du wie ganz, ganz viele andere Jungs auch diesen Traum, Fußballprofi zu werden oder war das für dich wirklich einfach nur Hobby und wirklich dieses Rumgekicke, von dem wir gerade gesprochen haben?
Also erstmal finde ich das super schwierig, das jetzt zurückblickend, ich weiß es zu sagen, ich weiß es, um ehrlich zu sagen, nicht genau. Ich weiß, dass ich immer Sänger werden wollte,
okay.
Auch schon als Kind und dass auch eben für mich total klar war, dass der Weg dahin führt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das einfach nicht so ein Thema war in meiner Generation. Meine Mutter, die war ihrerseits auch quasi auf einer Sportschule zu DDR-Zeiten, hat da irgendwie Handball gespielt und so. Und deshalb war irgendwie klar, dass mein Bruder und ich irgendwie eine Mannschaftssportart auch machen müssen. Und dann sind wir beide dann so in den Fußball so reingerutscht und konnten auch beide halbwegs irgendwie kicken. Ich vor allem, weil ich einfach sehr schnell war als Kind. Also Ball vor, Ding hinterher, was nicht immer gut gegangen ist. Und dann war irgendwie auch klar, dass wir dann auf eine Sportschule gehen, weil das eben bei meiner Mutter auch so war. Also da war jetzt nicht die Intention, ich gehe mal auf die Sportschule, weil ich jetzt professioneller Fußballer werden möchte. Soweit, also hat man da, also ich habe da als Kind nicht so weit gedacht und ich glaube meine Mutter jetzt auch nicht. Ich habe halt sehr professionell Fußball gespielt, weil Union dann auch schon Nachwuchsleistungszentrum wurde, was für einen Verein, der nicht erste, zweite Liga spielt, völlig unüblich war. Also ich glaube, sie waren sogar das erste Nachwuchsleistungszentrum außerhalb dieser beiden Ligen. Ich habe irgendwie lange versucht aufzuhören, weil ich Sänger werden wollte. Mir hat das total Spaß gemacht und ich hatte auch mit Sicherheit gute Phasen. Aber ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich wollte Sänger werden. Und deshalb habe ich auch am Ende aufgehört, weil ich hatte gar keine Zeit mehr. Ich habe im Verein viermal trainiert, am Wochenende gespielt, in der Schule auch nochmal irgendwie Sportunterricht und auch nochmal Fußball gehabt. Und ich habe einfach nichts anderes mehr gemacht als Sport und Schule. Und dann war irgendwie klar, ich muss da mal irgendwann weg.
Aber witzig, ich bin tatsächlich genauso zum Schreiben gekommen, weil ich komme aus Bremen-Nord, wirklich. Jetzt Kaff ist zu viel gesagt, aber sehr weiter Stadtrand und um gut Fußball zu spielen, waren es extrem weite Wege zum Training und ich bin immer Zug gefahren und auf den Zugfahrten habe ich angefangen zu schreiben und bin darüber dann zur Bühne gekommen und Richtung Moderation und so weiter. Krass. Also der Fußball hat mich quasi dann in meinen Job geführt, bei dir war es eher so, dass er dich behindert hat.
Ist ja nicht so, dass ich jetzt Fußball gespielt habe und es die ganze Zeit doof fand. Ich habe auch als Kind schon verstanden, dass ein Mannschaftssport nachzugehen sehr viel schlauer ist, als zu Hause irgendwie vor der Playstation zu sitzen. Mhm. Deshalb fand ich das schon auch gut. Mir hat das auch Spaß gemacht. Also wenn, gerade so, wenn du gemerkt hast, dass man jetzt so als Mannschaft sich irgendwie zu einer Einheit plötzlich entwickelt, gibt ja dann so diese magischen Spiele, wo alles von alleine geht plötzlich, ne, und du merkst, okay, wir machen das jetzt gerade zusammen. Das habe ich schon als Kind sehr zu würdigen gewusst. Und ich glaube, dass mich das auch total für mein jetziges Tun total geprägt hat. So, deshalb alles gut. Und ich halte mich immer noch für den größten Fußballexperten, deshalb war das alles super.
Aber ich meine, wir gehen wahrscheinlich gleich dann noch in die Tiefe rein, aber weil mir die Frage jetzt gerade so einfällt vielleicht, Tim, also würdest du schon sagen, dass dein jetziger Beruf, nämlich Sänger zu sein, trotzdem irgendwie Teamarbeit ist oder würdest du das eher total so als Einzelkämpferberuf so einschätzen? Weil natürlich man jetzt von außen sagen könnte, du stehst alleine auf der Bühne vor diesen Tausenden von Menschen, aber ist das für dich trotzdem eine Art Mannschaftssport?
Das ist total Mannschaftssport. Und ich habe das Gefühl, es ist in den letzten Jahren so ein bisschen Sport geworden, alles alleine zu können und alles selber zu machen, alles gleichzeitig zu machen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sich es wieder zum Glück zurückentwickelt. Und aber gerade so das auf der Bühne stehen, das ist genau das gleiche Gefühl, wenn du, ne, keine Ahnung, bei einem Hallenturnier, also ne, wenn du da plötzlich merkst, dass das gerade zu so einer Einheit wird und sich da irgendwie was aufbauscht, so schneeballmäßig. Das hast du halt bei Musik genauso. Das wird halt erst richtig geil, wenn jedes Rad ins andere greift. Und das eigentlich ja anfängt zu flowen und nicht mehr einfach nur, sagen wir jetzt, vom Papier irgendwas weggespielt wird. Und genau, also das, ne, klar stehe ich am Ende da vorne auf dieser Bühne, aber um da hinzukommen, braucht es halt einfach eine riesige Mannschaft, die es auf die Beine stellt und auch macht, dass es nicht in sich zusammenfällt. Wenn ich das alles alleine machen müsste, wow.
Also es geht ja darum, diese Glücksmomente mit irgendwem teilen zu können. Voll. So, und da trifft es sich ja auch wieder bei euch beiden. Ich hatte das gerade neulich mit einem befreundeten Schriftsteller, der mir von seinem Urlaub erzählt hat und es klang alles wunderschön, aber er war gar nicht so happy. Und dann meinte ich, naja, die größte Freude kann so traurig sein, wenn du sie nicht teilen kannst.
Ist, das meint Reden. Das ist genau das Ding. Und wenn ich das sehe, ne, mein Schlagzeuger zum Beispiel, der Peter, der ist schon, bei meinem zweiten Konzert war der schon mein Schlagzeuger. Also ich habe ein Konzert noch mit dem anderen gespielt und fürs zweite haben wir dann schon 9 gecastet. So richtig wirklich, völlig absurd, so eine Probe gemacht, wo wir Schlagzeuger gecastet haben, die viel zu gut waren. Und dann das einfach zu sehen, wo man sich dann hin entwickelt hat. Also das war, glaube ich, 2006 oder 2007, dass wir das erste Mal zusammen gespielt haben. Und dann spielst du irgendwie 2013 in Berlin in der Waldbühne vor 22.000 Leuten. So, das ist natürlich, das ist das Geile daran, dass man sich dann gegenseitig anguckt und denkt, weißt du, wo wir hergekommen sind?
Hast du so einen Weggefährten, Robin, den du wieder getroffen hast oder immer wieder getroffen hast auf deinem Weg?
Meinst du jetzt spezifisch auf den Fußball bezogen quasi?
Ja, also eben dieses, was Tim gerade sagt, was ja super geil ist, Personen, die wirklich den gesamten Weg im Grunde mit jemandem gegangen sind, das ist ja bei euch total selten, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, manchmal häufiger, als man denkt, weil man sich dann doch schon mal in irgendeiner U-Mannschaft getroffen hat und zusammen in der Kabine saß oder so.
Boah, dieses Glück habe ich tatsächlich nicht gehabt, dass ich jetzt wirklich so jemanden aus dem Fußball gefunden habe, der mich immer wieder quasi begleitet hat oder dem ich immer wieder begegnet bin. Es sind mehr so die Freunde von früher, die mich immer begleitet haben. Und ich glaube, das finde ich noch wertvoller, weil wirklich ganz, ganz viele meiner engsten Freunde, mit denen waren wir damals auf dem Bolzplatz. Und im Gegensatz zu dir, Tim, hatte ich halt immer schon diesen Traum, Fußballprofi zu werden. Und für mich gab es eben nichts anderes, als irgendwann mal in vollen Stadien zu spielen. Und wir haben das halt damals als 7-, 8-, 9-Jährige haben wir das schon immer ausformuliert. Und diese Erfahrung jetzt mit meinen Freunden zu teilen quasi und sie daran teilhaben zu lassen, dass zumindest einer aus dieser Freundesgruppe diesen Traum sich erfüllen konnte. Das ist für mich halt unglaublich wertvoll, weil ich so das Gefühl habe, dass wir alle ein Stück weit Profi sind. So, die kommen immer wieder in die Stadien, die kommen immer wieder zu mir nach Hause und sind dabei irgendwie, ob nah oder fern, egal wo sie wohnen. Und das gibt mir ein total schönes Gefühl und ist, glaube ich, wertvoller als alles andere, wenn man diese schönen Erfahrungen, die man ja macht, ja einfach teilen kann. Das ist Glück für mich.
Die fühlen sich aber alle mitverantwortlich dafür, das ist das Geile. Und sind sie auch wahrscheinlich.
Sind sie auch. Ja, die dürfen sie auch zurecht, ja. Finde ich. Ne, so ein bisschen.
Ja, so bin ich auch verantwortlich, dass Robert Huth Nationalspieler geworden ist. Weil mit dem habe ich zusammengespielt.
Ah, den hast du besser gemacht quasi.
Ja, weil ich so unglaublich schlecht war. Bin ich besser gemacht. Nee, das war schon ein bisschen anderes Niveau, was der da gespielt hat. Das war wirklich immer sehr lustig, ne? Weil das, wir waren in der C-Jugend zusammen, da konntest du dann noch, der Größte und Stärkste und Schnellste ist halt einfach... Hat alle einfach überrannt.
Ja, aber das war ja sein komplettes Spiel dann auch bei Leicester.
Das hat er durchgezogen.
Er war immer groß und stark.
Wenn wir so 4-0 zurückgelegen haben in irgendeinem Spiel, wir waren schon eigentlich immer ziemlich gut. Also wir waren jetzt schon immer eher unter den Top 3 bei uns in unseren Ligen. Aber wenn wir irgendwie mal zurückgelegen haben, dann haben wir den in den letzten 10 Minuten nach vorne gestellt.
Wahnsinn.
Und dann ist das gedreht worden, fertig.
Der Daniel van Beuten oder der Lucio tatsächlich von Union damals. Aber ich meine, ich muss natürlich auch noch dazu sagen, Robin, du musstest natürlich auch den Traum haben, Fußballprofi zu werden, weil du genau wie ich nicht singen kannst. Wir hatten einfach die Alternative nicht. Aber
ja, wir hatten gar keine Alternative, ne? Es gab nur diesen Weg für mich.
Aber ich will gleich mal einhaken, weil das würde ich tatsächlich bestreiten. Ich konnte ja auch nicht singen als Kind. Ich habe das einfach beschlossen, dass ich das irgendwann können werde.
Also tatsächlich wird mir von der Familie meiner Frau immer wieder sehr schmerzhaft gesagt, dass ich sehr doll nicht singen kann.
Ja, weil du das nicht, wenn du das als Kind angefangen hättest, dir einzureden, dass du singen kannst, glaube ich, würdest du singen können.
Dann hätten sich die Stimmbänder quasi dementsprechend verändert.
Ich glaube das wirklich. Also ich habe mir das als Kind vorgestellt, wie ich mal klingen würde.
Krass.
Und ich schwöre, ich klinge so jetzt. Willst du nicht hören, wie ich als Kind geklungen habe?
Ja, okay, aber da musst du uns jetzt trotzdem mal eben mitnehmen in diese Zeit. Also du warst der Überzeugung oder die wurde auch signalisiert, du bist jetzt kein grandioser Sänger und trotzdem war dir klar, du wirst Sänger werden. Was ist es dann? War das schon einfach diese tiefe Überzeugung in dir selbst drin? Waren das Selbstgespräche? Was hat dann dazu geführt, dass du diesen Weg überhaupt einschlagen konntest?
Na, also ich glaube, das Erste ist erstmal, dass ich früh gemerkt habe, was Musik mit mir so macht. Dass mich das Musik unglaublich bewegen kann in alle Richtungen. Und dann habe ich einfach angefangen, das zu Hause immer so ein bisschen alles vor mich mitzusingen und mitzuperformen. Ich werde nie vergessen, als Michael Jackson bei Wetten, das war. Da habe ich danach zu Hause vor der Glasvitrine meiner Eltern T-Shirts zerrissen. Wichtig aber vorher anschneiden, weil keine Chance sonst. Und ich habe dann wirklich einfach, ich habe das ganz nüchtern für mich beschlossen. Einfach, ich werde Sänger. Ich habe dann überlegt, okay, was will ich immer werden? Und es war einfach, mir war immer schon klar, das muss irgendwas sein, was mich erfüllt. Ich werde es sonst keine Woche durchhalten. Und dann war klar, das wird Musik. Und ich habe das so klar vor mir gesehen, dass das wirklich weniger ein Wünschen war als ein Wissen. Ich wusste, dass das ist, was ich machen werde. Und habe aber gleichzeitig natürlich irgendwie das auch permanent hinterfragt. Also es ist so eine Dualität von abstrusem Selbstbewusstsein und gleichzeitig maximalem Zweifel daran, weil das einfach klar ist, das wünscht sich eigentlich jeder, warum soll bei mir das jetzt passieren? So, und das hat sich dann irgendwann, so als ich dann mal wirklich mal die ersten Schritte gemacht habe, was ewig gedauert hat, also ich habe glaube ich jetzt mit 16 erst angefangen Gitarre zu spielen und wirklich mal zu singen. Ich habe vorher einfach nur vor der Glasvitrine schief mitgebrüllt. Aber dann, so als ich dann mal die ersten Schritte, sagen wir mal, so mini professionell gemacht habe, war die Bestätigung halt so krass, dass das mich dann eigentlich immer dann irgendwann, wenn ich gezweifelt habe, total beruhigt hat, weil ich dachte, okay, alles, was ich jetzt an Schritten ernsthaft unternommen habe musikalisch, hat geklappt. Warum sollte der nächste nicht klappen?
Woher kam diese Bestätigung?
Ich habe dann so ein bisschen Gitarre gelernt und habe auf irgendwelchen Geburtstagen von Verwandten einfach Songs dann da gespielt und ich hatte mir vorher einfach eingeredet, dass doch die Reaktion bitte zu sein hat, oh mein Gott, ist das gut und nicht, ach klasse. So, also ne, dieses mitleidige, okay, hat er toll gemacht, der Junge. So, und das war am Anfang total, war so positiv, dass mich das einfach immer sehr beruhigt hat, wenn ich dann mal so eine Woche hatte, in der ich sehr daran gezweifelt habe.
Und in diesen Zeiten, du sprichst es oder hast es gerade angesprochen, wo du dann trotzdem diese Selbstzweifel hattest oder wo du daran gezweifelt hast, ob das wirklich jetzt so eintreten wird, wie du das im Kopf vorstellst. Wie bist du mit diesen Phasen umgegangen? Hast du die einfach überspielt? Gab es da bestimmte Techniken, die du gelernt hast, um damit dann umzugehen? Weil es sind ja, also man weiß es ja aus der Psychologie, dass Selbstzweifel schon sehr limitierend und sehr einschränkend sein können. Und deswegen vielleicht, kannst du dazu was sagen? Weißt du das noch?
Ja, also am Ende ist glaube ich so ein bisschen zwei verschiedene Phasen, würde ich jetzt mal behaupten. Also die eine, so nochmal, die, wenn ich wirklich noch sehr jung war, da ist, sagen wir mal, die Realisierung davon so fern gewesen, dass einfach, dass ich das einfach weggedrückt habe. So. Also weil klar war, das ist ja jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal, lass uns das mal einen Traum lassen, so, weil das ist, ich muss es ja eh noch nicht beweisen. Aber klar, ich bin halt wirklich auch durch die Gegend gelaufen, habe das hier immer auf die Nase gebunden. Wenn man mich gefragt hat, was machst du? Dann sage ich, ich mache jetzt gerade das, aber eigentlich bin ich Sänger. Und die Reaktion war halt immer genau die, dass man das natürlich nicht ernst genommen hat. Und genau, irgendwann, umso näher das dann rückte, dass irgendwann klar war, okay, warte mal, muss das jetzt auch mal passieren, weil du willst ja irgendwie auch deinen Lebensunterhalt irgendwann mal bestreiten. Da ist eigentlich dann das gegriffen, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich eigentlich mich dann immer, ich habe mir das in meinem Hirn immer so zurechtgedreht, dass ja die Sachen bis hierhin total immer funktioniert haben. Also warum sollte das nächste Ding nicht funktionieren? Aber man muss sich das schon wie eine Exponentialkurve vorstellen, dass umso näher das rückte, also als dann der Plattenvertrag da war und du dann wirklich im Studio sitzt und anfängst, dieses Album zu machen. Da habe ich wirklich, also da gab es auch kein Mittel mehr, mir das schön zu reden. Ich habe mich jeden Tag gefragt, warum zum Teufel soll sich diesen Kack irgendjemand anhören? Man muss sich das wirklich vorstellen, bis zu dem Tag, an dem Nur kurz die Welt retten rauskam, bis einen Tag vorher, war ich mir absolut sicher, das kann nicht funktionieren. So, also das war der absolute Peak meiner Zweifel daran. Weil das einfach, wenn du dich wirklich da sitzt und dir das jetzt nüchtern überlegst, wie sollen denn jetzt die Leute das kaufen? Woher sollen die wissen, dass das existiert? So, das lief ein bisschen im Radio und auch okay für einen Newcomer, aber es war jetzt kein Riesenerfolg im Radio. Es gab jetzt wirklich auf dem Papier keine Argumente dafür, dass das ein Riesenhit werden könnte. Deshalb waren da wirklich die Zweifel eigentlich maximal und da gab es für mich auch nichts mehr, mir das irgendwie schön zu denken. Das war jetzt okay. Es war klar, das muss ein Wunder passieren, damit das läuft. Weil ich war mir immer sicher, ich habe nur eine Chance. Also es gibt viele andere Beispiele, bei denen das nicht so war, die dann einfach im zweiten Album plötzlich Riesenerfolg hatten. Aber für mich war so klar, du hast eine Chance. Du kannst nur einmal ein erstes Album machen. Die Magie des ersten Mals gibt es logischerweise kein zweites Mal. Und dann ist aber eben das große Glück gewesen, klar, weltrettend Riesenerfolg geworden, aus dem Nichts eigentlich und völlig komischer Mechanismus, weil die Leute es gekauft haben und deshalb ist es im Radio gelaufen und nicht andersrum. Und dann kam das Album raus und das war halt auch sofort erfolgreich. Und damit hat sich die Frage für mich gar nicht gestellt. Weil es war sofort klar, okay, es ist nicht ein One-Hit-Wonder. Das Album funktioniert überragend. Der zweite Song, Worte meine Sprache, werden Bundesvision Song Contest gewonnen damit. Was auch nochmal eine lustige andere Geschichte ist, weil wir das auch so ein bisschen vorhergesagt haben, dreiviertel Jahr vorher. Aber gar keinen Einfluss darauf hatten, dass ich mit dem Song da antrete und dass ich überhaupt antrete. Es war alles nur Glück in Anführungsstrichen. Den Druck hatte ich eigentlich in dem Sinne nicht. Dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie beweisen, dass ich wirklich Songs schreiben kann. Aber trotzdem geht es nicht weg, dass man irgendwie denkt, man muss ja irgendwie, man möchte seinen Lebensunterhalt davon irgendwie bestreiten. Deshalb ist es, ich werde niemals an den Punkt kommen, wo ich denke, ah geil, das ist jetzt ein Selbstläufer für immer. Das ist ganz im Gegenteil.
Ich finde es total interessant, was du sagst mit dieser einzigen Chance, weil ich hatte genau dasselbe Gefühl damals. Ich glaube, ich war 17 und ich wurde zum Probetraining bei Borussia Dortmund eingeladen.
Eieieiei.
Und ich wusste, ich muss es jetzt hier reißen. Ich muss es machen, weil ansonsten, ich war wie gesagt schon 17 und das war die einzige Chance, die ich noch kriegen würde. Ich war mir sehr sicher. Und ich in dem Moment war aber gar nicht ready für diese Chance. Ich habe mir so viel Stress und so viel Druck gemacht, dass es eben jetzt diese einzige Möglichkeit ist, um den Fuß in die Tür zu bekommen des Profigeschäftes vielleicht irgendwann mal, dass ich total verkrampft bin und dass ich keinen Fuß auf den Platz bekommen habe, dass ich ja überhaupt gar nicht mein Spiel durchziehen konnte. Und dementsprechend war dann natürlich auch die Resonanz nach dem Training, nämlich ja, danke fürs Kommen, wir würden uns dann eventuell melden.
Alles Gute weiterhin, auch beruflich.
Er war stets bemüht, so nach dem Motto. Ja. Und klar ist dann für mich in dem Moment komplett die Welt zusammengebrochen. Und ich weiß noch wie heute, wie ich mit meinem Daddy im Auto zurücksaß und wir beide so enttäuscht waren. Ich natürlich noch mehr als er und er war enttäuscht, weil es mir scheiße ging. In dem Moment war mir klar, ich kriege keine zweite Chance mehr. Und dennoch, dieser Traum in mir drin, der war halt immer da, der war immer präsent, wenngleich irgendwie so ein bisschen weniger ab dem Moment. Und ja, wie der Zufall dann so wollte oder auch Glück, genau das, was du vielleicht auch angesprochen hast, dieses zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, hat dann dazu geführt, dass ich nochmal eine zweite Chance bekommen habe und die habe ich dann genutzt. Aber ich kann dieses Gefühl voll nachvollziehen, dass man davon ausgeht, man hat nur diese eine Chance und man muss dann da sein. Hat dich das nie belastet, Tim?
Ja, natürlich. Also das war die Hölle. Zu dem Zeitpunkt habe ich das auch immer gesagt. Ich habe mich immer, zumindest gefragt, habe ich mich, was müsste denn passieren, dass ich das aufgebe? Ich glaube, ich kann mir einfach kein Szenario vorstellen, in dem ich mir das eingestanden hätte, okay, jetzt habe ich alles probiert, das wird nichts mehr.
Das finde ich aber einen guten Gedanken, ja. Das einmal so durchzuspielen. So, was würde es killen?
Genau, und das ist der Witz. Das war mir schon klar, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Ich werde immer irgendwas mir einreden, dass es, das kommt schon noch über irgendeinen Weg. Aber klar, der Druck, wirklich bevor das dann wirklich richtig ernst wurde, das war unfassbar einfach.
Aber wie kam es denn überhaupt dahin? Weil du hast ja zumindest, sieht es so aus, wenn man auf Wikipedia guckt, dass du einen Plan B gehabt hast. Da kommt dann unsere Schnittmenge auch. Du hast Theologie studiert wie ich und wie ich dann auch summa cum laude abgebrochen. Hast du es nur studiert, damit du Zeit hast und Student bist? Oder hast du es aus Interesse studiert?
Mich hat
studiert?
Das wirklich einfach interessiert. Und es ist kein Plan B gewesen. Weiß nicht warum, aber mir war als Kind schon total klar, wenn du einen Plan B hast, landest du immer da. Wenn du schon den Ausweg dir parat hältst, dann, und ich kenne das auch so in meinem jetzigen Berufsleben, ist immer so gewesen. Wenn ich schon nur die Idee davon hatte, ah, warte mal, wir könnten das auch so und so machen am Ende, falls das nicht klappt, da kannst du schon umplanen. Und das habe ich zum Glück einfach nicht gemacht. Ich habe das nur studiert, das heißt nur, ich habe das studiert, weil es mich einfach unglaublich interessiert hat.
Warum?
Weil das ganze Weltgeschehen, die ganze Weltpolitik damals und heute immer noch komplett von Religion bestimmt ist. Und ich wollte wissen, warum Menschen glauben und woran sie glauben. Und keine Ahnung, spüre in mir sowieso so eine, ich nenne es jetzt mal Energie, dass da irgendwie was ist. Und ich habe jetzt nicht das studiert, um irgendwie danach zu suchen, das würde ich nicht sagen. Aber mich hat schon einfach interessiert, warum das die Dynamiken sind, wie sie sind. Weil das, ich fand das schon, also ich hatte zum Beispiel einen Kurs, da waren aus allen Religionen Menschen dabei, die jetzt daran glauben, ich gehöre keiner Kirche an oder sonst was. Aber da waren irgendwie hier Moslem dabei, hier war jemand, der Judentum da kam, Christen dabei. Und ich finde es einfach schon krass, wie du einfach gemerkt hast, das kann gar nicht zusammengehen. Weil wenn du der festen Überzeugung bist, dass es diesen einen Gott gibt und die anderen, also dann kannst du nicht akzeptieren, dass jemand anders sagt, ich habe auch nur diesen einen Gott. Das geht einfach nicht, weil du damit deinen eigenen Glauben, wie soll ich sagen, ans Bein pinkeln würdest. Ne? Und das ist tatsächlich wirklich, das ist ein Problem, weil du eigentlich nur von jemandem, der das in Anführungsstrichen nur glaubt, erwarten kannst, dass er das tut. Aber die glaubt, also jemand, wenn ich jetzt in der Kirche wäre, würde ich das ja nicht glauben. Ich würde ja wissen, dass das so ist. Verstehst du, wie ich das meine?
Zwei Sachen dazu, dann müssen wir ganz schnell aus dem Thema raus, total, weil dann wird es ein anderer Podcast. Das eine ist, mein Kumpel Vincent hat das sehr gut umrissen immer. Er hat gesagt, im Grunde ist Glaube wie Kiffen. So, du kannst das für dich gerne machen, aber du solltest nie versuchen, andere Leute davon zu überzeugen, dass es richtig ist.
Ja.
Das finde ich eine super Aussage dazu, eine super Moral oder super Regel. Das andere ist, ich sehe es tatsächlich ganz anders als du, gerade weil die Religionen, die du gerade aufgezählt hast, Judentum, Islam und Christentum, die kommen alle aus dem gleichen Kern. Das sind alles abrahamitische Religionen, kommen alle vom Urstammvater Abraham und dementsprechend, wenn sie alle an den Gott Abrahams glauben, dann glauben sie alle an den gleichen Gott in verschiedenen Ausformungen. Du kriegst keine Replik, wir gehen hier jetzt aus dem Thema raus. Nee,
ich sag dir jetzt mal was so. Das Problem ist ja nicht, sind ja nicht quasi am Ende, wir nennen es jetzt mal die Glaubensrichtungen, sondern eher die Institutionen, die sich drumherum gebastelt haben.
Absolut.
Das meine ich. Also das, da gibt's halt dann, passt dann kein Blatt dazwischen, wenn wir sagen, das ist so. Dann kannst du nicht sagen, es kann auch sein, dass es was anderes gibt, weil du damit quasi deinem eigenen Regeln widersprichst quasi. Und das ist mir da in diesem Studium sehr vor Augen geführt worden. Also ne, ein letztes Beispiel. Einfach so, wurden so Vorträge vergeben worden.
Robin, du kannst kurz duschen gehen in der Zeit.
Es dauert nur eine Sekunde.
Alles gut, das ich höre so, sehr gerne zu.
Da sind so Vorträge vergeben worden und dann sind so zwei Mädels aus meinem Studiengang, die sollten dann irgendwie einen Vortrag über Trinität halten. So, und das ist ja, geht's ja um Wissenschaft.
Die heilige Dreifaltigkeit, genau, also Heiliger Geist, nur, Jesus, Gott.
Ja, keine Ahnung. Ne, und die sollten das quasi einfach nur sagen, woran jetzt da die Christen glauben. Und da sind die Moslems in diesem Kurs ausgerastet und haben die rund wie ein Buslenker gemacht. So, und ist richtig persönlich die angegriffen, weil die das einfach nicht, für die war das halt, ne, Gotteslästerung. So. Ja. Und du denkst, okay, weil wir sind hier in einer deutschen Uni, wo irgendwie man versucht, ist irgendwie wissenschaftlich sich dem zu nähern. Und das war schon krass, das am eigenen Leib mal so zu spüren, so dass es da ganz schwierig ist, die zusammenzuführen.
Das stimmt, ich erinnere mich an die ersten Exegese-Kurse, wo du quasi die Bibel auseinander nimmst und lernst, dass das halt doch nicht von Gott geschrieben ist, sondern dass da ein paar verschiedene andere Personen auch noch mitgewirkt haben über einen längeren Zeitraum. Und da war es tatsächlich auch so, dass KommilitonInnen aufgestanden sind, gerufen haben, das geht so nicht und rausgegangen sind.
Hatte ich auch mit Übersetzungen, die Zeugen Jehovas. Ne? Das Jehova, das Wort existiert nicht, das ist einfach eine freie Erfindung. Also weil es einfach ein Übersetzungsfehler ist eigentlich, das Wort. Dann war ja wirklich einer da, sagt, nee, das ist doch so. Und dann sagt der Dozent, ja, nee, das ist aber die Übersetzung, von der du das hast. Dann sagt sie, nee, das ist so. Keine Chance. Und das ist, da kommen wir jetzt ja wieder, das ist ja sehr, sehr lange her, ne? Das ist ja die Welt, in der wir jetzt leben. Wenn der eine A sagt und der andere B sagt, dann ist beides muss jetzt möglich sein.
So, und dann kommen wir jetzt mal auch zu anderen Texten, über die sich Leute viele Gedanken machen und sie auseinandernehmen. Deine Texte. Tatsächlich. Ach,
tolle Überleitung, wunderbar.
Wahnsinn, oder? Tatsächlich, du hast ja wirklich viele Texte, in die man sehr, sehr viel reininterpretieren kann, wo sich viele Menschen drin wiederfinden. Ich glaube, das ist auch eins von deinen großen Erfolgsrezepten, will ich nicht sagen, weil das klingt so, als wenn du es genau darauf angelegt hast. Aber man findet sich in deinen Texten wieder und man kann Dinge darin erkennen. Und da werden wir sicherlich über ein paar Stellen noch sprechen. Eine davon, sehr früh, war jetzt nicht ganz das Frühwerk, aber 2016, ich bin doch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Warum hast du das geschrieben?
Weil ich gemerkt habe, dass ich mich so behandle, als wäre ich eine. Und das ist ein Song, den habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal komplett neu geschrieben. Ich hatte immer diesen Refrain, so wie er auch jetzt ist, aber die Strophen klangen immer so ein bisschen so, als würde ich mich bei jemand anderen darüber beschweren, dass der mich wie ihn behandelt, als wäre ich eine Maschine. Und ich glaube, hatte eher das Gefühl, dass es andersrum ist. Also, dass ich eher glaube, ich muss das sein, weil ich da quasi irgendeine Erwartungshaltung spüre. Aber es ist eigentlich meine Entscheidung, dass ich denke, ich muss dem jetzt quasi entsprechen. Und das ist eben ganz oft, habe ich so den Eindruck, dass wir sehr uns von außen zu Sachen gepreschert fühlen, die wir aber eigentlich, wir selber das sind, die dann ne, sich so benehmen. Und ich sehe das bei mir immer noch, dass ich immer denke, ich muss 30.000 Sachen gleichzeitig machen und ich muss am besten auch noch einen Marathon laufen mit einem halben Bein und parallel noch ein Album schreiben. Und das ist wirklich eher ein Aufruf an mich selbst zu sagen, ey, du kannst auch mal eins nach dem anderen machen. Und es ist lustig, weil das jetzt gerade wieder total mein Thema ist dieses Jahr, einen Schritt nach dem anderen zu machen und nicht während des ersten Schritts schon den 14. mitzudenken. Und das war meine Intention, mir das eigentlich selbst zu sagen, ey, du bist ein Mensch und darfst dich auch quasi, also zum einen so benehmen, aber darfst das auch zulassen, quasi die Schwäche, die dann vielleicht auch mal möglicherweise um die Ecke guckt.
Ich glaube, dass es ja mittlerweile auch echt ein Thema ist, was so gesamtgesellschaftlich total relevant ist. Ne? Und ich glaube auch, deswegen ist uns diese Zeile auch sofort ins Auge gesprungen. Und ich hatte da sofort auch einen Take zu, weil ich glaube, unsere aktuelle Leistungsgesellschaft, die verlangt ja von einem, dass wir erstens keine Fehler mehr machen dürfen, dass wir immer wieder funktionieren, dass wir auch keine Schwäche zeigen dürfen, weil es halt einfach irgendwie nicht erlaubt ist, gefühlt. Und das in der Konsequenz führt ja dazu, dass wir uns nicht mehr als Menschen sehen, sondern irgendwie eben nur als diese Maschinen. Aus meinem Psychologiestudium habe ich eben auch total viel mitgenommen, unter anderem eben, dass man, wenn man so denkt, nämlich denkt, dass man keine Schwächen haben darf, dann führt es ja automatisch dazu, dass mentale Probleme total den niedrigen Stellenwert in unserer Gesellschaft immer haben werden. So, ne? Wenn du halt nie in der Lage bist, auch mal Schwäche zuzugeben oder auch zu sagen, ey, pass auf, bis hierhin und nicht weiter, egal wie viel du jetzt von mir erwartest und egal wie viel ich mir jetzt aufbürden möchte oder muss von dir oder von der Gesellschaft generell, dann können ja mentale Probleme und psychische Erkrankungen niemals den Stellenwert haben, den sie eben verdienen. So, ne? Und deswegen finde ich die Zeile, die du da ansprichst, vielleicht aktueller denn je.
Voll.
Meine Frage dazu ist, hattest du dieses Gefühl damals schon, dass also auch die Menschen im Prinzip, 2016 war das Jahr, trotzdem keine Fehler mehr machen durften? Hast du diese Leistungsgesellschaft damals schon wahrgenommen oder war das, wie gesagt, aus dieser Intention, die du gerade beschrieben hast, heraus, dieser Song?
Ja, also am Ende, also es ist ja, glaube ich, nicht das eine oder das andere. Ne? Ich glaube nur nicht, dass die Lösung dafür im Außen liegt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst alle anders zu mir sein, damit ich mir Fehler eingestehen kann. Das wird einfach nicht funktionieren. Also bei allen Lebenslagen so. Also es ist schon immer so, ich gucke immer erstmal nach innen, bevor ich quasi außen jemanden frage. Und das, ich glaube, die große Kunst ist, trotz des Umfeldes, das genau das erwartet oder die Erwartungshaltung hat, die du gerade beschrieben hast, dass man sich das erstmal selber eingesteht. Erstmal selber sich versucht, in die Lage zu versetzen, dass man sich Fehler und Schwäche eingesteht. Und seine weiche Seite quasi auch als Mann, ja. Und aber genauso, Frauen ist es genau das Gleiche. Die leben ja in der gleichen Gesellschaft, in der quasi das, ich sag jetzt mal, Männliche, das ist, was die ganze Zeit hofiert wird. Erfolg, 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 größer, schneller, weiter. Gilt, glaube ich, für beide, dass sie sich das eingestehen können, dass man halt auch Schwäche und eine weiche Seite hat. Also das ist, für mich ist das ein Blick nach innen und zu versuchen, sich das erstmal selber einzugestehen. Und es selber zuzulassen, das ist, glaube ich, die große Challenge. Weil von außen wird dir das keiner, es wird sich nicht plötzlich das Umfeld ändern. Das wird sich erst ändern, wenn, also wie immer, ich drehe mich im Kreis, ne? Also du musst vor der eigenen Haustür anfangen und dann wird es hoffentlich ein bisschen anstecken und sich übertragen. Aber ja.
Du hast genau recht. Und trotzdem ist es ja kein einfacher Prozess, sich diese Sachen einzugestehen und ehrlich zu sich selber zu sein und sich die Wahrheit auch einzugestehen. Deswegen, weil du es eben ansprichst und weil du selber die Erfahrung auch gemacht hast, dass du erstmal in dich selber hineinhorchst, war das für dich auch ein Prozess? Bist du dadurch gewisse Learnings durchgegangen oder war das einfach ja für dich klar, dass du das machen musst und deswegen hast du es gemacht?
Ich habe das Gefühl, dass das fast eher eine Art Kreislauf ist. Und nicht, dass das jetzt nicht einmal so eine Stelle kommt, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich das aber gelernt, muss jetzt auch mal das zulassen, sondern dass das eher sich immer wieder wie so ein Schneeball immer größer wird, immer mehr wird und ich dann merke, oh, warte mal, das geht so nicht. Meistens ist ja dann auch, dass irgendwie ne, der Körper irgendwann sagt, ey, das ist Quatsch, was du da gerade machst. Deshalb habe ich das Gefühl, es ist wirklich eher ein Kreislauf, der immer wieder passiert. Also jetzt zumindest, ist, deshalb meine ich gerade, es ist gerade, könnte nicht aktueller sein. Ich bin genau an dem gleichen Punkt, an dem ich damals war. Ne, das war ein Album, das ich bei mir alleine produziert habe, bei mir zu Hause im Keller. Ne, irgendwie 2 Wochen die Songs geschrieben habe, dann das irgendwie produziert habe, obwohl ich keine Ahnung davon hatte. Und das habe ich, das war meine eigene Entscheidung. Es war einfach eine richtig dumme eigene Entscheidung. Einfach so von wegen, ja, ich muss alles alleine machen. Ich kann alles besser, aber ne, ich mache einfach alles alleine, voll geil. War einfach viel zu viel. So, und jetzt habe ich mich gerade dabei erwischt, dass ich eigentlich seit Corona vorbei ist, durchgängig am Arbeiten und am Rennen bin. Das sieht man immer so von außen logischerweise nicht, nur weil die meiste Arbeit, die ich mache, irgendwie im Keller passiert. Aber es ist einfach wirklich, ich weiß nicht, wann ich mal wirklich das letzte Mal aus einer Position der Ruhe irgendwas entschieden habe, sondern es ist immer nur ballern, ballern, ballern. Und gerade merke, ey, nee, da müssen wir gerade mal wieder einen Riegel vorschieben und einfach mal kurz nichts tun und dann sortieren wir uns mal und machen wirklich mal wieder einen Schritt nach dem nächsten.
Ich meine, das eine ist ja auch Fehler erkennen bei sich, das nächste ist Fehler beheben und dann ist ja auch das nächste, damit ist es nicht getan. Wenn man sich einmal kennt, heißt es nicht, dass man sich für immer kennt, weil auch man selbst sich eben verändert. Ja. Aber du hast es ja eben schon angesprochen, ein Vehikel. Und ich kenne dieses Vehikel und liebe es, ist eben über sich selber nachzudenken und darüber zu schreiben. Ich habe es geliebt, meine Reisebücher zu machen, weil ich dadurch so intensiv meine Reisen nochmal selber nachempfinden konnte, nacherleben konnte und ganz vieles erst im Rückblick verstanden habe. Gleichzeitig war es dann so, die Bücher sind erschienen und ich weiß genau beim ersten Buch, da geht es auch sehr viel um meine Familie väterlicherseits und um meinen Opa, der zur See gefahren ist und dem ich nachgefolgt bin. Und da waren so Sprichwörter von meinem Opa drin. Und dann habe ich eine Lesung gemacht und dann kam danach ein älterer Herr und hat so ein Sprichwort von meinem Opa benutzt. Und ich dachte, Alter, woher kennt der das? Was soll das denn jetzt? Und es war richtig unangenehm. Und dann, ah, warte mal, das habe ich geschrieben in dem Buch, ne? Ah ja, blöd. Und das finde ich jetzt wiederum interessant bei dir, weil du dich eben, wie du schon beschrieben hast, sehr stark mit dir selbst beschäftigst und dann Worte dafür findest. Und eben auch deine Fehler präsentierst und deine Unzulänglichkeiten präsentierst und dich damit extrem verletzlicher auch möglicherweise machst und vor allen Dingen dich sehr offen dem Publikum gegenüber zeigst. Wie schlägt das auf dich zurück? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Ja, da finde ich ja, das Songschreiben ist dafür wirklich ein Vehikel, hast du gesagt, ein sehr gutes Vehikel, weil egal wie detailliert ich in Songs Sachen beschreiben würde, trotzdem würde man jetzt nie genau wissen, was mir passiert ist.
Und dann fängt man an zu interpretieren.
Genau, das ist am Ende immer eine Interpretation. Deshalb habe ich wirklich, also auch jetzt, das kennt ihr jetzt noch nicht, aber ich habe jetzt gerade ein neues Album geschrieben, das also ungefiltert aus der Hölle ist. und ich habe tatsächlich gar keine Angst davor, weil die Leute trotzdem keine Ahnung haben, was mir passiert ist quasi. Also ja, für mich ist es voll das gute Mittel, Sachen irgendwie zu verarbeiten und zu sortieren. Und auch wie du gerade gesagt hast, super spannend. Mir fallen jetzt, es gab gerade so eine Phase, wo mir einfach so Zeilen von Songs einfallen, die ich vor 15 Jahren geschrieben habe, die einfach wirklich eins zu eins jetzt plötzlich Sinn machen. Ich sage, woher habe ich das damals gewusst? So.
Aber gab's nie Momente, wo du so gedacht hast, wo du konfrontiert wurdest quasi mit Gefühlen, die du gehabt hast?
Aber meinst du, wenn Leute mich darauf ansprechen?
Genau.
Ja, also es wird jetzt wahrscheinlich sehr viel passieren bei dem neuen Album. Und da bin ich tatsächlich noch ein bisschen mit mir am Hadern, ob ich dazu irgendwas sagen kann. Also weil bis jetzt war es schon, wie du es auch vorhin ja gesagt hast, man kann da sehr viel reininterpretieren. Also es ist wirklich sehr offen gehalten, mit Absicht auch, um einfach so nochmal ein bisschen eine Barriere auch zu schaffen. So, ich weiß, was ich damit meine, aber die Leute sollen bitte ihre eigene Geschichte drüber stülpen.
Darf ich da kurz einhaken? Ist das auch dann im Schreibprozess so, dass du da dann abstrahierst und sagst, okay, das funktioniert für mich so, aber ich muss es für mein Publikum offener halten?
Oh, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein bewusster Prozess ist. Also ja, ich weiß, wird es ein bisschen musikphilosophisch. Ich hatte so das Gefühl, dass die Songs, die ich bisher geschrieben habe, die Intention, die zu schreiben, ist immer von innen gekommen. Und dann habe ich aber sehr rational über das Thema nachgedacht und quasi eher das fast technisch das Thema behandelt quasi. Und das ist eigentlich nur der Unterschied zu dem, was ich jetzt gerade so schreibe, dass ich das Gefühl habe, dass das wirklich jede Zeile wirklich von innen geschrieben ist. Also nicht nur das über allem stehende Thema. Aber es bleibt so oder so immer dabei, egal ob man das jetzt mit Absicht macht oder nicht, dass die Leute eh ihre eigene Geschichte darüber stülpen. Und für mich ist dann eigentlich eher die Frage, ob man dann in Interviews da nochmal im Detail drauf eingeht. Also wie gesagt, da sind ja so Songs dabei, die sind ultra persönlich. Und wenn ich das jetzt noch erläutere, dann brauchen wir die Musik nicht mehr. Dann kann ich euch das wirklich einfach aufschreiben, was jetzt bei mir passiert ist. So. Und das ist eigentlich, finde ich, so eine spannende Frage, ob man dann da jetzt in Interviews immer sagt, ey, sorry, aber der Song spricht für sich. Denkt euch selber was
einfach
aus.
Einfach jedes Mal eine andere Geschichte erzählen.
Ja, habe ich auch schon gehört von Leuten, die das machen.
Aber Tim, ist das nicht dennoch eine riesengroße Verantwortung, beziehungsweise verspürst du diese Verantwortung? Weil es könnte ja oder es wird ja sicherlich da draußen Menschen geben, die deine Musik hören und vielleicht diese Probleme oder diese Unzulänglichkeiten, Fehler, die du ansprichst, auf sich selbst total übertragen können. Vielleicht in ähnlichen Situationen waren oder sich aktuell befinden. Ich frage dich das, weil ich kenne das von mir total gut, weil ich auch manchmal natürlich Posts absetze oder meine Gedanken teile und versuche authentisch zu sein, und ich kriege dann im Nachgang immer unglaublich viele Nachrichten, die mir sagen, ey, ich kann das voll nachempfinden, was du erzählst, ich fühle das total, und ich habe dann immer so dieses innere Bedürfnis, den Leuten zu helfen und zu versuchen, ja, denen irgendwie entgegenzukommen oder denen vielleicht auch einen Tipp oder irgendeine Idee zu geben, wie man
damit
umgehen kann.
Aber hast du ja dann schon getan mit dem, dass du... Das ist ja genau das Ding, dass man einfach, ich glaube, dass das super schön und wichtig ist, einfach zu sehen, ich bin damit nicht alleine. Das ist schon ein riesen, riesen Ding. Danach musst du, glaube ich, gar nichts mehr machen. Das ist am Ende genauso, wie es manchmal einfach wichtig ist, einem Freund einfach nur zuzuhören. Der braucht nicht immer einen Ratschlag. Es ist genauso, einfach zu sehen, oh, warte mal, das ist eine, ich sehe mich in der Geschichte, erkenne ich mich wieder. Das ist ja genau, wir leben ja in so einer Welt, in der wir uns immer weiter voneinander isolieren. Und jetzt hatte ich eigentlich gehofft, dass während Corona wir alle gemerkt haben, dass das Kacke ist. Aber das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Also das, was passiert, ist, dass wir uns eigentlich immer mehr isolieren, und es wird ja auch überall Angst geschürt vor allem, was irgendwie anders ist und so. Deshalb, wir gehen immer mehr ins Einzelne. So. Genau sowas, wenn man dann sowas irgendwie bei Social Media schreibt oder einen Song schreibt, oder das sind genau die Momente, wo man eigentlich merkt, nee, warte mal, das ist vielleicht doch alles zusammen alles besser. Einfach nur zu wissen, ich bin nicht der einzige Mensch, der sowas durchgemacht hat. So. Und dass das vielleicht, ich bin nicht falsch, nur weil ich die und die Sorge hatte oder weil ich das und das Problem hatte oder den und den Gedanken habe. So, das reicht manchmal, glaube ich, schon aus. Da muss man gar nicht mehr noch eine Anleitung zum Leben nachreichen.
Okay, das heißt also, du bist deiner Meinung nach deiner Verantwortung in dem Moment gerecht geworden, in dem du diese Gedanken teilst und quasi andere daran teilhaben lässt, an deiner Geschichte oder deinem Problem sozusagen. Voll. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht reicht, verstehst du? Und deswegen habe ich so auch dieses innere Gefühl oder diesen inneren Drang, noch mehr für diese Person zu tun, weil sie mir dann aktiv schreiben. Kennst du dieses Gefühl, dass du...
Ja, ich kenne das total. Das ist ja total mein Thema. Am liebsten würde ich auch alle retten, aber... Es ist halt lustig, dass mein erster Song ja nur kurz die Welt retten war, aber das ist halt einfach klar, dass das nicht geht, und ich wirklich, da muss man einfach seine eigenen Kapazitäten einfach irgendwie so halbwegs im Blick halten. Es geht einfach nicht. Und wie ich gerade schon sagte, ich glaube einfach nicht, dass die Leute, ich sehe mich gar nicht in der Verantwortung, quasi den Leuten, die meine Songs hören, denen irgendeine Anleitung fürs Leben mitzugeben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass nur das sich gesehen fühlen und vielleicht auch manchmal verstanden fühlen total viel macht, und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, weil ich das jetzt bei meinen Songs beobachte, sondern andersrum, weil ich das als Hörer ja genauso hatte. Deshalb bin ich zur Musik gekommen, weil ich quasi Songs gehört habe, wo ich dachte, krass, der beschreibt da gerade meine Situation. Und das hat einfach was mit mir gemacht. Mir ging es besser danach.
So. Hast du ein Beispiel?
Ja, damals, sie sieht mich nicht. Xavier, nein, sie sieht mich nicht. Gut, deswegen habe ich mich, glaube ich, von meiner Freundin damals getrennt.
Also danke, Xavier.
Da war ich, glaube ich, 12, weil ich den Song jeden Tag gehört habe und dachte, okay, wir haben ein Problem. Wie gesagt, ich habe es wirklich am eigenen Leib eigentlich gespürt, dass das Musik machen kann. Und deshalb ja auch angefangen, Songs zu machen. Für mich, damit ich das für mich mache. Ich schreibe mir die Songs, um mich zu verstehen. Vielleicht ist das dann bei anderen auch so, dass sie das hören und denken, ach, guck mal, jetzt habe ich verstanden, was hier los ist.
Schreibst du deine Songs also nie quasi für deine Fans, beziehungsweise versuchst du irgendwie...
Nein.
Weil man könnte ja auch quasi jetzt von außen denken, pass auf, es gibt den und den Trend und diese Songs oder nee, dieser Vibe ist gerade aktuell. Ich bediene jetzt den Mainstream und mache deswegen Song. Das passiert bei dir nie. Du machst immer nur die Musik für dich selbst.
Kann ich nicht. Kann ich nicht.
Wobei das nicht ganz stimmt, hake ich ein. Du bist ja einer der wenigen Musiker, die schon eine olympische Goldmedaille gewonnen haben. Oder zumindest, du bist einer der Musiker, die eine
mehrere
olympische Medaillen gewonnen hat.
Ja.
Du hast für andere Leute geschrieben, unter anderem für Maria Höfel-Riesch.
Ja. Wie hieß denn der Song nochmal? Den habe ich aber gar nicht selber gesungen, den Song, merke ich gerade. Den habe ich Cassandra Rostin übergeholfen. Da habe ich mich gleichzeitig das Album für Cassandra Rostin geschrieben.
Darfst du das sagen?
Ja. Klar, okay. Steht doch in den Shownotes.
Übrigens auch ein toller Gast, Robin. Cassandra können wir auch mal einladen, auf jeden Fall.
Ja. Nee, aber genau, ich hatte damals Maria Höfel-Riesch angeschrieben bei Twitter und meinte, ja, hier, letzte Olympischen Spiele. Und ob ich da nicht einen Song schreiben könnte. Und da ich mich ja quasi im Herzen als Leistungssportler sehe, habe ich das natürlich total gereizt, ne? Um mich in diese Situation zu versetzen. Ich liebe sowas. Mir einfach vorzustellen, wie sie da am Start steht, so, und einfach ihr ins Gewissen zu singen. Das ist wirklich, okay, sowas liebe ich. Und dann hat sie ja wirklich eine Goldmedaille gewonnen. Sehr zur Hälfte. Das ist schon mein Verdienst. aber genau, das ist das, widerspricht sich aber gar nicht. Also, weil das ja kein. Es ist ja kein, immer noch nicht geschrieben, weil ich glaube, dass man sich davon irgendwas Bestimmtes verspricht. Ich könnte so Songs bestimmt schreiben, aber das schaffe ich nicht. Das ist einfach nicht meins. Ich habe bei diesem Beruf genau deswegen ausgewählt für mich, weil ich was machen wollte, was mich erfüllt. Und wenn ich dann am Ende nur anfange, mich zu fragen, was könnte erfolgreich sein, dann wirklich nicht böse sein, könnte ich mich irgendwo anstellen lassen. Das wäre dann wirklich einmal kein Unterschied mehr. Ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Also, ich mag Musik nur, wenn mir da jemand wirklich ins Herz singt. Ich muss dem das glauben oder ihr das glauben, dass sie, ne, dass das eine ehrliche Emotion ist. Und gerade bei deutschsprachiger Musik habe ich das Gefühl mal 10. So, dass ich muss das dem oder derjenigen einfach total abkaufen. Und wenn das halt so ein Geschreibe ist, so ein Schreibe-Camp-Geschreibe von wegen, wir brauchen jetzt mal wieder neue Songs, lass mal Geld verdienen.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Ich habe gutes Gegenbeispiel, ich habe tatsächlich gute Gegenbeispiele.
Ich wollte es eigentlich nur als Fangfrage stellen, weil ich davon ausgegangen bin, dass du jetzt keinen Kollegen outcallen willst.
Doch, können ja. Nein, aber das ist, am Ende sind die Geschmäcker ja verschieden. Ich glaube auch, dass das eine totale Berechtigung haben wird, dass wir bald mit KI-Songs zugespammt werden. Es geht nicht mehr. Weil es Menschen gibt, für die ist das einfach nicht so wichtig. Und ist ja auch okay. Gibt aber genauso welche, denen es total wichtig ist, dass da jemand was Echtes schreibt. Das wird beides nebeneinander existieren.
Ich wollte aber tatsächlich eigentlich nochmal woanders hin, weil du es eben gesagt hast, im
Wen
Herzen.
Wen wäschen wir denn?
weil du eben gesagt hast, im Herzen bist du noch immer Leistungssportler. Würde ich auch so unterschreiben, vielleicht mein Umfeld so nicht unbedingt.
Ach, bei dir jetzt meinst du?
aber wir haben schon über deine Kindheit gesprochen, über deine Jugend im Leistungsfußball. Aber ich würde gerne auch nochmal deine Kindheit in der DDR anreißen. Du hast sie ja zumindest.
Sehr kurz war die.
Zumindest in Teilen noch erlebt. Gibt es, hat es irgendeine Erinnerung, irgendeinen Einfluss auf dich?
Kann ich wirklich nicht für schlaue Sachen dazu sagen. Ich kriege da wirklich fast täglich Interviewanfragen zu. Aber ich war da ja 4, 5 maximal. Ich kann mich da wirklich an fast gar nichts erinnern. Und wenn, dann sind das keine DDR-spezifischen Sachen. Ich kann mich an irgendwelche Küchentischsituationen erinnern mit meinen Eltern, an denen ich da so saß. Das ist aber. Und ja, wir sind irgendwie mal zu so einem Briefkasten gegangen, in dem irgendwie so ein Westpaket kam. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir Geld getauscht haben. Und ich wirklich jahrelang, wahrscheinlich bis ich 14 war, mich gefragt habe, warum bringt meine Mutter Geld zur Bank und kriegt welches wieder? Das ist unlogisch. meine einzige ernsthafte DDR-Verbindung ist, dass wenn wir Spiele hatten, Fußballspiele am Wochenende, dass das da immer wieder irgendwie mal ein Thema war, wenn wir dann gegen den Westverein gespielt haben. Was aber natürlich, ne, über die Eltern kommt und nicht über die Kinder. Aber sonst, ich fühle mich als Berliner, nicht als Ostberliner.
Das war ja eh dann die viel relevantere Zeit in den 90ern, in diesem geeinten Berlin dann aufzuwachsen. Vielleicht da ganz offen einfach gefragt, was hattest du für eine Kindheit?
Ich habe war sehr viel in mir selber, weil ich jetzt nicht das aller, wie soll ich sagen, nicht das sicherste Elternhaus hatte. Deshalb, ich habe sehr viel mit meinem Bruder gespielt oder im Zweifel mit mir selber. Lieblingsszene ist immer noch, weiß ich noch, wie meine Mutter sich damals einfach zu Tode amüsiert hat. Habe ich so ein Fußballturnier ausge, Das kennst du wahrscheinlich, Robin, wenn du so ein Fußballturnier mit dir selber ausspielen.
Selbstverständlich, ja.
An so einer Hauswand. Ich habe mit so einer Hauswand und ich, wir haben zu zweit eine Weltmeisterschaft ausgefochten. Ja? Und dann kam meine Mutter und sagte, Tim, komm mal jetzt zum Essen. Und sagt, nee, ich muss hier noch kurz fertig spielen. Und sie hat das halt logischerweise gar nicht verstanden. Ich habe einfach einen Ball gegen die Wand geschossen.
Aber so. Hast du gewonnen?
Nee, ich war ja alle Mannschaften. Also natürlich habe ich gewonnen. Deshalb, also irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte schon... Ja, ich habe mich jetzt nie so richtig sicher gefühlt in meiner Kindheit, aber trotzdem war das irgendwie eine schöne Kindheit. So, aber ja, also sicher finde ich es auch eine komische Formulierung. Ich finde, wie soll ich sagen, ist das so eine Unsicherheit? Ist irgendwie das gleiche Wort, aber meint was anderes. Mhm. Ich hatte einfach so immer so eine Grundunsicherheit in mir. Das hat das sehr geprägt, glaube ich.
Mir kommt jetzt genau in dem Zug, wo du das erzählst, dass du viel auch mit dir selbst beschäftigt warst, auch schon in deiner Kindheit direkt irgendwie der Gedanke, vielleicht ist das der innere Psychologe in mir, aber würdest du vielleicht auch sagen, dass darin begründet liegt, dass du auch im späteren Alter dir dann immer schon sehr viel selbst eingeredet hast und sehr viel mit dir selbst gesprochen hast, dass du eben das und das erreichst und dass es keine Plan B gibt, eben aufgrund der Tatsache, dass du früher auch schon sehr oft quasi mit dir alleine warst und vielleicht auch deine Gedanken nicht unbedingt loswerden konntest?
Das, ja, voll. Ich bin ja auch Hobbypsychologe. Und das ist tatsächlich wirklich total, irgendwie wirkt es auf mich sehr logisch, ne? Wenn ich irgendwie als Kind nach außen hin so eine große Unsicherheit verspüre und nicht so richtig weiß, wie ist heute mein Umfeld so drauf, dass du natürlich nach innen gehst und dir so seine eigenen Luftschlösser baust und ein bisschen in deiner eigenen Welt lebst. Ich glaube nicht, dass man mich jetzt von außen als Kind wahrgenommen hat, dass so in seiner eigenen Welt lebt, aber ich habe trotzdem, ne, ich habe immer mir so mein, immer wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir ausgemalt, wie ich auf Bühnen stehe und singe. Das ist komplett durchgespielt. Da kannst du heute in jedem Manifestationsbuch ist das quasi 1:1 beschrieben, wie ich das als Kind gemacht habe. Deshalb wundert es mich jetzt rückblickend dann doch irgendwie nicht mehr, dass diese Musiksache irgendwie geklappt hat. Also ja, ich habe das eigentlich 15 Jahre habe ich mich dahin gedacht. Ich habe mich zu diesen Menschen gedacht. So, das ist für mich so real geworden, weil ich da immer und immer wieder drüber nachgedacht habe. Und es ist genau deswegen passiert, weil ich immer so ein bisschen diese Unsicherheit im Außen gespürt habe. So, also musste ich mir irgendwie innen irgendwas aufbauen, weil es gab von außen, wenn es da keine Bestätigung gibt, musste ich halt woanders herkommen. So, das ist irgendwie logisch.
Ich finde, das ist irgendwie so das, was uns jetzt den ganzen Podcast schon so begleitet, dass du dir immer wieder so quasi eingeredet hast, wo du hin möchtest. Und das ist ja in der Psychologie auch relativ gut beschrieben und mit Evidenz belegt, dass wenn man positive Gedanken hat und positiv einer Sache gegenüber eingestellt ist, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich höher auch ist, dass man das erreicht, was man gerne möchte. Und ich glaube, du bist irgendwie das perfekte Beispiel dafür, dass genau das funktioniert. Und das finde ich total schön, weil es eben den Menschen da draußen auch eventuell so ein kleines Beispiel dahingehend sein kann, dass es eben wirklich sich lohnt, auch mal daran zu glauben und daran festzuhalten. Und dass es natürlich auch mal Tage gibt, an denen's Scheiße läuft oder an denen es Rückschläge gibt, aber deswegen direkt alles über Bord zu werfen und nicht mehr dran zu glauben, ich glaube, ja, das ist der falsche Ansatz. Und deswegen finde ich so wunderbar, dass du immer wieder von diesen Gedanken redest und von diesem Einreden und Manifestieren redest, weil es halt wirklich wahr ist. Es ist so. Und das ist total toll zu sehen.
Man sagt ja immer so schön, ne, dass negative Gedanken krank machen können.
Ja.
Oder nicht nur krank machen können, sondern krank machen. Das ist eine Sache, die eigentlich gemeinhin akzeptiert ist. Aber das heißt im Umkehrschluss ja auch, dass positive Gedanken einen gesund machen könnten. Oder eben, keine Ahnung, sich natürlich auch positiv auf deinem Leben auswirken können. Aber das ist eben auch ein ganz schmaler Grat, weil positive Gedanken heißen nicht, sich Sachen schön zu reden. Aber wenn ich ein bestimmter Mensch sein will, glaube ich, dann muss ich dieser Mensch in meinem Kopf werden. Ich kann nicht quasi als, sagen wir mal, der alte Mensch der neue Mensch werden. Also wenn wir das jetzt ausführen würden, würde es 8 Stunden dauern, was ich damit meine. aber das ist immer so ein bisschen schwierig, weil dieses sich positive Gedanken machen und sich Sachen, alles positiv zu sehen und sich damit eben Sachen auch schön zu reden, glaube ich, auch schwierig ist. Also es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als einfach alles sich umzudeuten, sondern du musst schon auch, glaube ich, ganz konkret dir Gedanken darüber machen, worüber du dir Gedanken machst.
Ja, ich glaube, es geht vor allen Dingen da um die Zeit, über die du nachdenkst. Es geht nicht darum, sich das Aktuelle schön zu reden, sondern sich die Zukunft schön zu reden, schön zu malen und zu sagen, okay, da will ich hinkommen.
Das ist sehr gut. Das ist wirklich, weil das immer dieses, das ist zum Beispiel eine Sache, die mein Leben total geprägt hat und super schwierig für mich war das und immer noch schwierig ist, da rauszukommen. Ich habe ja quasi, bis diese Musiksache dann passiert ist, immer nur in der Zukunft gelebt. Ich habe immer nur darüber nachgedacht, was irgendwann mal sein wird. Das jetzt hat überhaupt keine Rolle gespielt. So. Und jetzt komme ich in so eine Phase, wo ich quasi anfange, nur über Sachen zu nachzudenken, hinter mir liegen. Sie merkt das so richtig, so wenn du anfängst, so Anekdoten zu erzählen. So, das ist ja alles schön und gut, aber irgendwie mal zu versuchen, wirklich im Jetzt zu sein Und jetzt quasi zu entscheiden, wer ich jetzt sein möchte, das ist eigentlich die Challenge, glaube ich.
Das schließt ja, glaube ich, auch so ein bisschen den Kreis zu dem, was wir vorhin besprochen haben, nämlich, dass die Leistungsgesellschaft, in der wir leben, einem immer wieder vorgibt, höher, weiter, schneller und ja. Von Ziel zu Ziel, ohne dass man dabei stillsteht. Und ich glaube, genau das, was du angesprochen hast, nämlich dieses Leben im Hier und Jetzt, das wird von ganz, ganz vielen mittlerweile vergessen, ist aber essentiell. Voll. So, wenn man sich nicht mehr die Zeit nimmt, auch mal zu genießen und wenn man was erreicht hat, auch mal stolz auf sich selbst zu sein und dann auch mal zu sagen, ey, ich habe mir jetzt auch mal verdient, einen Tag einfach mich darauf auszuruhen, bevor es wieder weitergeht, dann glaube ich, laufen wir als Gesellschaft echt Gefahr, dass wir uns selbst verlieren und immer wieder überholen. Und das kann dann nur dazu führen, dass mentale und psychische Probleme eher vermehrt vorkommen, als dass sie gelöst werden und weniger kommen. Ne? Und deswegen finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Satz von dir, den du sagst, dass man versucht, im Hier und Jetzt auch mal zu sein.
Auch das wird gerne missverstanden. Also fällt mir was ein, sorry, das habe ich letztens irgendwo gelesen, das fand ich genial, weil ich mich da dolle bei erwischt habe. Ja, angenommen, wir sind jetzt irgendwo im Urlaub, stehst du irgendwie auf so einer Klippe, guckst aufs Meer. Wunderschöner Moment. Ja? Und der erste Gedanke ist, boah, das muss ich öfter machen. Und das ist schon der Fehler.
Ja. Oder also, ich muss ein Foto davon machen.
Auch genau, das. Aber so ja, dieses ja, ja. Sofort daraus, sich so einen Freizeitstress zu machen.
Ja.
Das ist das Gegenteil von im Hier und Jetzt sein. Das hier, wenn ich im Hier und Jetzt bin, muss ich das nicht die ganze Zeit sagen, wie geil es ist. Dann kann ich. Und das ist wirklich, ich kann ja natürlich nur von mir sprechen, komplett verlernt. So, es artet eigentlich immer alles sofort in, oh, warte mal, da muss ich noch 14 Drohnenshots von machen aus. So, das einfach mal sein und wirklich das einfach hinnehmen, dass es ist, wie es ist, das ist einfach mittlerweile super schwer, weil wir das eben, wie du gerade gesagt hast, gelernt haben, eigentlich immer schon den nächsten Schritt zu denken. Das ist auch jetzt, wenn ich so auf die letzten jetzt fast 15 Jahre Musikkarriere zurückblicke, wirklich in den ganzen Interviews, die ich da geführt habe, geht es immer und immer wieder darum, ja, was ist denn das Nächste? Was ist denn wohin, was ist denn das nächste große Ziel? Und ich sage mal, also habe ich schon 2012 schon gesagt, wie was denn für ein nächstes Ziel? Also was soll ja, ich denn jetzt noch mehr wollen? Das ist ja herrlich. Also ich genieße es, dass ich das irgendwie machen darf und fertig.
Das fühle ich so sehr.
Aber sich immer zu überlegen, wie man das noch steigern kann, das ist, natürlich funktioniert unsere Gesellschaft so, unser Wirtschaftssystem beruht auf Wachstum. Aber dass wir das auf alle Lebenslagen übertragen haben, ist genau das, was das auslöst, worüber jetzt wir hier sprechen. Dass wir uns selbst quasi vergessen, weil wir nur noch ans Wachsen denken. Und das kann nicht gesund sein. Ja.
Ich muss unbedingt noch einen Gedanken dazu teilen, weil der genau ins Thema reinpasst. Und zwar bin ich genau daran vor einiger Zeit, als ich bei Inter gespielt habe, fast so ein bisschen kaputt gegangen, weil es da auch immer nur darum ging, gerade in diesem Top-Verein, da geht es ja immer nur von Sieg zu Sieg und von nächsten zu Pokal zu nächsten Pokal. Und ich bin da irgendwie an einem gewissen Punkt so wirklich bei mir selbst dran verzweifelt, weil ich mir dachte, ja, und wo ist jetzt aber die Zeit, mal eben kurz stillzustehen und zu sagen, ey, das war jetzt geil, was wir gerade gemacht haben, weil es war nach einem Sieg war es nicht so in der Kabine diese Ausgelassenheit und diese Feierstimmung, es war mehr so, puh, zum Glück haben wir wieder gewonnen und weiter geht's so. Und deswegen habe ich mich dann auch mit meiner Psychologin damals darüber unterhalten und sie meinte auch so, ich kann das komplett nachvollziehen und du musst für dich einfach dieses Ventil finden, dass du sagst, ey, auch wenn es nicht in der Mannschaft ist, dass du für dich selbst diesen Moment findest, diesen Safe Space findest, zu sagen, okay, ich genieße jetzt trotzdem, weil ich bin stolz auf das, was wir als Team und auch was ich als Individuum geleistet habe. Und ich bin kein, und ich will jetzt nicht irgendwie Alkohol verharmlosen oder whatever, aber ab dem Moment habe ich mir nach einem erreichten Ziel oder nach einem Sieg oder whatever, wo ich wirklich stolz drauf war, habe ich mir immer so ein kleines Rotweinglas geöffnet und ein bisschen dunkle Schokolade dazu zugegessen, einfach nur um diesen Moment zu archivieren, weißt du? Und das hat mir total geholfen ab dem Moment.
Aber das finde ich ja eh wirklich ein Phänomen, ne? Also ich bin ja Bayern München Fan. Sorry, dass ich das jetzt so sagen muss.
Ist okay.
Euch beiden.
Wollen wir darüber reden?
Nee, ist okay. Aber ich finde es wirklich krass, also dass du dann so in der Saison gewinnst das Triple und es ist wirklich gefühlt zwei Wochen später vergessen. Auch so medial, die gleichen Spieler, die dann, oder auch unsere Nationalmannschaft, also ne, da werden dann irgendwie irgendwelche unglaublichen Sachen erreicht und es kann wirklich eine Woche dauern und wir zerfleischen die gleichen Leute. Wenn man auch verwöhnt ist, geht nicht mehr natürlich durch diese Gewinnerei. Deshalb bin ich großer Fan von Nico Rosberg, der Formel-1-Fahrer, ne, der Weltmeister geworden ist und danach gesagt hat, ja, was soll ich? Was wollen wir jetzt hier noch? Und ich kann das total nachvollziehen, weil was willst du denn mehr, als nochmal Weltmeister zu sein? So. Also einfach aufhören, was anderes machen. War ich hervorragend, wirklich.
Thema Stolz sein auf das Erreichte. Ich hatte den Moment, als ich Vater geworden bin, das war so, okay, jetzt
warst du stolz?
Da war ich stolz. Ich habe gedacht, so, okay, das kann mir keiner mehr nehmen. Ich bin vielleicht immer noch nicht gut im Bett, aber offenbar effektiv.
Aber erfolgreich, ja.
Das funktioniert. Wir alle sind Väter. Ich für mich habe sehr fast schockierend festgestellt, wie ich plötzlich aus Vatersicht auf Situationen aus meiner Kindheit geguckt habe und die ganz anders einordnen konnte und viel mehr verstanden habe, warum meine Eltern in manchen Situationen so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Und einerseits habe ich mir immer vorgenommen, viel mehr Verständnis für meine Kinder zu haben, als meine Eltern für mich hatten. Ich habe dann vor allen Dingen aber auch als Vater gemerkt, dass ich viel mehr Verständnis für meine Eltern habe in manchen Situationen plötzlich. Aber vor allen Dingen habe ich gemerkt, wie sehr ich meine eigene Kindheit nochmal reflektiere, das eben in Bezug setze auf das, was ich dann als ein Elternteil mache.
Da muss man ja schon sagen, dass wir ja sehr privilegiert sind. Und das sehe ich jetzt halt auch bei mir. Ich bin selbstständig, kann mir das total einteilen, wie ich mich wie ich Zeit habe oder nicht Zeit habe. Das Glück hatte meine Mutter nicht. Die ist ja quasi die meiste Zeit meiner Kindheit alleinerziehend gewesen. Also die Sachen, die ich da vorhin sagte, bezogen sich auf den sehr frühen Teil meiner Kindheit. Also da ist natürlich die Zündschnur sehr viel kürzer als bei unser eins. So. Und ich sehe da auch so Situationen, wo ich so denke, da muss aber jetzt wirklich sehr stark ein- und ausatmen. Ich habe da schon auch, ich verstehe, warum, das kann man ja auch öffentlich sagen, ich verstehe jetzt als Vater, dass Menschen die Fantasie haben, ihre Kinder gegen die Wand zu schmeißen. Bis zu dem Punkt bin ich total dabei, das dann auch zu tun, ist eine ganz andere Kiste. Klar, dass das nicht geht.
Das hat Moritz Neumeier sehr schön gesagt, liebe Grüße. Den Gedanken hat jeder. Es nicht zu tun, zeigt, wie sehr man seine Kinder liebt.
Ganz genau. aber zwischendrin so Phasen, wo du denkst, Alter, boah, kann ich total verstehen, dass man damit kämpft. So. Aber es ist noch nicht passiert. Wird doch nicht mehr passieren.
Wir kommen zum Ende. Kurze Fragen, einfach raus. Wann ging es dir zum letzten Mal beschissen und was hat dir geholfen?
Heute Morgen, als mein Sohn noch ein Marmeladenbrot haben wollte und ich ihn dann gegen die Wand geklatscht habe.
Das Marmeladenbrot.
Was hat dir da dann geholfen?
Ja, gegen die Wand zu klatschen.
Ah, perfekt.
Nee, das hat mir tatsächlich geholfen, ihn dann in der Kita abzugeben.
Okay, lass mir.
Ich war sauer.
Ich kenne das.
Wir haben so Dinge am Laufen seit 2-3 Tagen. Ja, ja. Das nervt mich richtig.
Auf Toilette gehen, kurz bevor man los will. Alter.
Ja.
Grauenhaft.
Die wissen genau, was sie da machen. Ich lieb's aber auch, dass sie das so berechnen sind.
Was vermisst du?
Langeweile tatsächlich. Ernsthafte Langeweile.
Warum holst du sie dir nicht?
Ja, ich bin dabei.
Hast du jetzt eine Stunde Podcast gemacht? War super.
Nee, das habe ich vorhin auch schon gesagt, so aus einer Ruhe heraus Entscheidungen zu treffen. Ja, da will ich gerade wieder hin. So. Und weil ich das Gefühl habe, ich neige auch sehr dafür, immer mehr zu tun. In der Hoffnung dadurch irgendwie, dass das irgendwas besser läuft. Aber ich habe das ganz nüchtern mal wieder für mich analysiert und festgestellt, es läuft weder besser dadurch, noch geht es mir besser, noch ist es für irgendeine Sache gut, wenn ich unglaublich viel versuche zu tun. Also versuche ich gerade mal weniger zu tun und die Sachen aber mit sehr viel mehr Konzentration und Energie zu tun.
Ich finde interessant, dass du aktiv auf die Suche gehst nach Langeweile, während unsere Welt so ein bisschen dahin schwappt, dass man alles versucht, um keine Langeweile mehr ertragen zu müssen durch die ganzen Reels, durch Social Media, durch wirklich alles, womit man so konfrontiert wird, gefühlt jeden Tag. Also finde ich sehr, sehr interessant, dass du dieses Gefühl quasi aktiv suchen möchtest, weil ich habe genau dieses Problem, habe ich beispielsweise mit meinen Kindern, weil ich möchte ihnen quasi auch so ein bisschen den Freiraum geben, auch mal darüber nachdenken zu müssen, ja, was kann ich denn jetzt gerade machen oder was ist cool, was kann ich mir jetzt hier zusammenbauen? Ich möchte sie gar nicht mit Spielsachen oder mit Entertainment vollbomben, weil ich finde, das ist eine essentiell wichtige Fähigkeit für den Menschen oder für auch Kinder vor allem, auch mal sich damit auseinanderzusetzen und sich selbst zu fragen, ja, okay, jetzt habe ich hier gerade nichts, aber ich muss trotzdem Spaß haben. Wie mache ich das denn? So, und dieser Prozess ist ja total wichtig für Kreativität, oder?
Absolut, also genau, das ist, also du so lernst du kreativ zu sein. Beschreibt eigentlich genau meine Kindheit. Ich war aber halt hier, geh mal irgendwie raus mit deinem Bruder und mach irgendwas. Da gab's nichts. Im besten Fall hatten wir so einen zerfledderten Fußball, sonst hatten wir irgendwie nichts, mit dem wir da irgendwie rumhantieren konnten. Aber das braucht ein Kind auch nicht. Aber wie du sagst, wenn du halt nur so gesättigt bist an allen möglichen Spielsachen oder jetzt quasi für uns Erwachsene, wir uns permanent unsere Portion Dopamin holen alle 3 Sekunden. Da ist halt wenig Raum. Und ne, die deutsche Sprache ist ja manchmal sehr schön. Das Wort Einfall sagt es ja schon. Da fällt was rein. Kann aber nur was reinfallen, wenn Platz ist.
Das könnte auch schon fast der Rat sein, den wir am Ende immer einsammeln. Aber erstmal, bevor du einen Rat gibst. Der wichtigste Rat, den du je bekommen hast?
Oh, da ist mir was eingefallen. Dass ich nicht zweigleisig fahren kann. Das war damals, ich habe 2009 an so einem Wettbewerb der Söhne Mannheims teilgenommen. und war da einer von 14 Gewinnern. Und dann stand ich danach mit dem DJ, mit Billy Davis, zusammen vor deren Hotel und dann hat er mir das erklärt. Du kannst nicht zweigleisig fahren, weil du, das ist diese Plan-B-Sache. Wenn du so ein zweites Ding hast, das wird nie was werden, was du da eigentlich machen willst, wenn du dir die ganze Zeit was anderes warm hältst. Und da habe ich eine Woche später dann meinen Job gekündigt. Deswegen eigentlich, weil er den Satz gesagt hat. Und seitdem hat sich das in mein Hirn eingebrannt. Und es stimmt, du kannst, wenn du eine bestimmte Sache machen möchtest, musst du diese Sache machen. Du kannst nicht parallel was anderes machen, es geht nicht.
Was ist der Rat, den du deinem Kind irgendwann geben wirst?
Nicht zweigleisig fahren. Weiß ich noch nicht. Weiß ich wirklich noch nicht. Ob man da jetzt mit einem gut bei wegkommt. Also ich glaube schon, zu lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das ist lustigerweise nicht bei jedem das Bauchgefühl. Bei anderen ist es auch, keine Ahnung, ein Körpergefühl oder irgendeine Intuition. Ich glaube, das nicht zu verlernen, sich nicht einreden zu lassen, dass man alles quasi verstandsmäßig auseinandernehmen und erklären muss. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Weil wir sind alle in einer Welt aufgewachsen, in der es einfach alles sehr vernünftig ist, alles sehr zerdacht ist. Und ich habe in meinem, ich werde ja jetzt 40, kann das jetzt langsam mit so Weisheit um die Ecke kommen. Also das, was mich hierher gebracht hat, ist nur meine Intuition und nicht irgendwelche vernünftigen Gedanken von, oh, wenn ich das tue, dann wird wahrscheinlich das und das eintreten. Nee, ich habe immer, wenn ich irgendeine Anfrage bekomme, ein Bauchgefühl dazu, ob ich das machen soll oder nicht. Und es hat mich noch nie getäuscht. So, und ich glaube, dass das super wichtig ist, das nicht zu verlernen, das zuzulassen und auch einfach eher zu lernen, das besser zu interpretieren, als das die ganze Zeit wegzudrücken.
Robin, du musst duschen.
Ja, das ist wirklich nicht Tim, ich könnte dir wirklich noch 2 Stunden zuhören und ich habe tatsächlich auch noch einige Fragen hier auf meinem Zettel, aber
schickst du mir eine WhatsApp?
Genau, dann machst du mir eine Sprachnachricht, dann können wir die eventuell noch einpflegen. Es war mir ein Fest, vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat mich unglaublich gefreut. Ich kann mich selber fast nicht mehr ertragen, weil ich so am Stinken bin, deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt aufhören.
Danke für die Einladung.
Danke für deine Zeit, hat uns unglaublich gefreut und bereichert. Danke, danke.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Danke, Tim. Robin, bis bald. Grüß die Familie.
Wir hören uns, ja. Lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ja, und das war auch schon wieder unsere neue Folge mit Tim Bensko. Wie ihr wahrscheinlich hören konntet, hätten wir gerne noch viel, viel länger mit Tim geredet. Aber das holen wir dann einfach in ein paar Monaten nochmal nach. Wir machen in 2 Wochen dann aber erstmal weiter mit einem anderen Gast, nämlich mit Christina Vogel. Christina ist mehrfache Olympiasiegerin im Bahnradfahren, sie war als Politikerin im Thüringer Landtag, sie ist Polizistin und seit einem schweren Unfall auf der Bahn querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Wenn ihr Lust habt auf dieses sehr intensive und mitunter auch recht anspruchsvolle Gespräch, dann hört rein. Bis dahin gebt euch gerne auch mal die alten Folgen nochmal mit Tommy Schmidt oder Paula Hartmann zum Beispiel. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert den Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da. Jetzt aber erstmal, trinkt genug bei der Hitze. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's? Erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.